Hi und herzlich willkommen zum Junge Naiv Futures Briefing vom Mittwoch, den 26. Februar 2025. Ich bin Maurice und ich freue mich ganz herzlich, euch zu begrüßen, mit euch über die Bundestagswahl zu sprechen, die wirtschaftliche Dimension dieser Bundestagswahl, die Debatten, die darauf jetzt gefolgt sind und natürlich die Nachrichten der letzten Woche rund ums Thema Wirtschaft einzusammeln und einzuordnen. Warum mittwochs, fragt ihr euch? Sonst gibt's das Virtual Briefing doch immer montags. Der Montag war pickepacke voll. 4 Pressekonferenzen, der entscheidende Punkt. Insofern ist das Virtual Briefing ausgewichen auf den Mittwoch. Diese ganzen Formate hier bei Jung und Naiv, 4 Pressekonferenzen zu begleiten, den entscheidenden Punkt zu machen, Interviews bereitzustellen und das Virtual Briefing zu machen, geht natürlich nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr das alles wertschätzt und Jung und Naiv unterstützen wollt, seht ihr unten in der Videobeschreibung oder jetzt gleich eingeblendet, wie das funktioniert. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt, so denn ihr es denn wollt. Bevor wir rein starten in die Woche und alles, was da so passiert ist, gibt es noch eine Ankündigung, und zwar werden wir das Virtual Briefing ab sofort nicht mehr wöchentlich haben, sondern zweiwöchentlich. Ihr fragt euch, warum? Die Antwort ist einfach. Im Fußballerdeutsch würde man jetzt sagen, Belastungssteuerung. Ich will mein Arbeitspensum ein bisschen unter Kontrolle bringen und deswegen machen wir das ab sofort hier zweiwöchentlich. Man könnte natürlich auch sagen, der Ausbeutungsdruck durch den kapitalistischen Tilo, den müssen wir reduzieren. Zwinker, zwinker. Aber Belastungssteuerung trifft es in der Fußballerdiplomatie ganz gut. Also, ab sofort, alle 2 Wochen, kleine Umstellung kriegen wir hin. Damit, würde ich sagen, starten wir aber auch schon rein in das, was nachrichtenmäßig so los war. Und fange natürlich an, wie könnte es anders sein, mit der Bundestagswahl. Also, es gibt ja Gott sei Dank etliche Nachwahlbefragungen, auf die wir dann schauen können, um die Bundestagswahl zu analysieren. Und ganz besonders wichtig für uns ist natürlich das Thema wirtschaftliche Lage. Es ist wirklich sehr bemerkenswert gewesen. 83% der Befragten haben angegeben, dass sie die wirtschaftliche Lage derzeit in Deutschland als schlecht einschätzen. Nur 16% sagen, die ist gut, und das ist eine krasse Veränderung im Vergleich zu den letzten 2 Wahlen, wenn man mal schaut. Im Jahr 21 haben 39% nur gesagt, dass die wirtschaftliche Lage schlecht sei, und da hatten wir schon Corona, muss man dazu sagen. Im Jahr 2017 waren es nur 15%. Also im Vergleich zu den letzten 2 Wahlen war die wirtschaftliche Stimmung und die Einschätzung über die wirtschaftliche Lage dramatisch verändert. Und wenn man sich das nochmal anschaut, je nach Wählergruppe sieht man, dass bei den AfD-Wählern 96% der Auffassung waren, die wirtschaftliche Lage ist schlecht, bei Unionswählern 90. Und am besten tatsächlich grünen Wähler auf die wirtschaftliche Lage blicken. 62% sagen schlecht, 37% sagen, das war gut. Die wirtschaftliche Lage ist ja die allgemeine Lage, aber es gibt auch Befragungen zur persönlichen Situation der Befragten. Und da ist eine Sache hier besonders interessant, und zwar, wenn wir darauf schauen, wie das Thema Kaufkraft so aussieht. Ich mache mir große Sorgen, dass die Preise so stark steigen, dass ich meine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Das ist eine Aussage, die über alle Wählergruppen, von allen Befragten 53% zustimmen, und unter AfD-Wählern ist die Zustimmung am höchsten mit 75%. Also 3/4 aller AfD-Wähler stimmen dieser Aussage zu. Ähnlich ist es hier beim Thema, ich mache mir große Sorgen, dass ich im Alter Geldprobleme haben werde. 71% stimmen so zu. Und ich mache mir große Sorgen, dass ich meinen Lebensstandard künftig nicht mehr halten kann. 74% aller AfD-Wähler. Im Schnitt über alle Parteien, bei allen 3 Positionen, rund die Hälfte der Befragten, die dem zustimmt. Also ganz offensichtlich gibt es da eine ökonomische Dimension, die insbesondere bei AfD-Wählern vertreten ist, die dazu führt, dass die Leute die AfD gewählt haben. Wenn man jetzt sich anschaut, wie es bei den Themen gelagert war, also Welche Themen spielten die größte Rolle? Ist auf 1 die innere Sicherheit, danach soziale Sicherheit, Zuwanderung, Wirtschaftswachstum und erst auf dem letzten Platz die gestiegenen Preise. Aber gestiegene Preise, die Inflation spielt natürlich in das Thema soziale Sicherheit und Wirtschaftswachstum mit rein. Kann man also nicht so isoliert betrachten. Dazu kommt, wir hatten im letzten Wirtschaftsbriefing, glaube ich, eine Umfrage vom Institut der Deutschen Wirtschaft, das gezeigt hat, bittererweise, dass bei Umfragen danach, wie die Leute denn die Inflation einschätzen, es so ist, dass die Leute die tatsächliche Inflation dramatisch überschätzen. Der Durchschnitt der Angaben der Befragten war 15, noch was Prozent für die Inflationsrate im Jahr 24. Die tatsächliche Inflationsrate war ja 2,2%. Also dramatisch überschätzt, und das spiegelt sich natürlich dann auch in solchen Nachwahlbefragungen wider. Schaut man dann nochmal auf die AfD-Wähler explizit, sieht man, bei denen war gar nicht soziale Sicherheit auf 1, sondern Zuwanderung und innere Sicherheit. 38% der AfD-Wähler sagen, Zuwanderung war das entscheidende Thema. Nur können wir das jetzt bei der oberflächlichen Analyse nicht dabei belassen, sondern es ist ja so, dass Abstiegsängste und Existenznöte projiziert werden auf dieses Thema Zuwanderung. Und ich glaube, das wird im allgemeinen Diskurs und auch jetzt in der öffentlichen Debatte nach der Wahl noch immer nicht ausreichend beachtet, dass das Thema Zuwanderung nur eine Projektionsfläche ist. Und in der öffentlichen Debatte haben wir ja erlebt, wie Schwache gegen Arme ausgespielt werden. Also die Niedriglöhner gegen die Bürgergeldempfänger. Die Bürgergeldempfänger und die armen Rentner gegen die Asylbewerber beispielsweise. Ja, da wird ausgespielt, da wird gesagt, die sind eure Konkurrenz. Und so kommt natürlich es zustande, dass man die Menschen, die von außen zugewandert oder hingeflohen sind, als Sündenböcke stilisiert für eigene ökonomische Abstiegsängste. Das hat man auch daran gesehen, dass insbesondere in Ostdeutschland die AfD ja besonders gepunktet hat, 34% im Schnitt dort geholt, in allen 5 ostdeutschen Flächenländern die stärkste Kraft geworden. Ja, in Ostdeutschland ist noch immer die Rente geringer, die Löhne geringer, der Niedriglohnsektor größer, die Wirtschaftsleistung schwächer, die Produktivität geringer, die Wirtschaftsleistung pro Kopf geringer. Und es gab zwar in den 90er Jahren einen Angleichungsprozess, eine Aufholjagd, die begonnen hat, aber seit 2 Jahrzehnten läuft das viel zu langsam. Und wenn man sich anschaut, über alle Bundesländer hinweg, die Wirtschaftsleistung pro Kopf, das, was Ökonomen dann als gängiges Maß nehmen, um Wohlstand zwischen Bundesländern in dem Fall zu vergleichen, dann fällt eben auf, die 5 ostdeutschen Flächenländer sind ganz unten in der Tabelle. Welches Thema spielte für die Wahlentscheidung die größte Rolle? Gibt es auch einen Unterschied zwischen den Altersgruppen? Und zwar ist das Thema Umwelt und Klima bei Jüngeren tendenziell höher gewichtet als bei Älteren. Bei Älteren wiederum innere Sicherheit deutlich größer als bei Jüngeren. Und hier haben wir auch nochmal eine Ost-West-Unterscheidung in der Themenwahl. Für Westdeutsche war das Thema Umwelt und Klima wichtiger als für Ostdeutsche. Dagegen war das Thema Wirtschaftswachstum, Zuwanderung und Friedenssicherung für Ostdeutsche wichtiger als für Westdeutsche. Ja, es gibt dazu noch eine spannende Analyse der Zeit, die will ich euch nicht vorenthalten. Und zwar, um mal zu gucken, wer wo gewählt hat. 2 interessante Grafiken. Einmal die hier, nach Einkommen gewichtet. AfD beliebt in ärmeren Wahlkreisen, ist hier die Schlussfolgerung. Man sieht, je höher das Einkommen, desto niedriger das Wahlergebnis der AfD. In den 50 Wahlkreisen mit den höchsten Einkommen hat die AfD nur 16% geholt, in den 50 Wahlkreisen mit den niedrigsten Einkommen 28%. Das deckt sich mit dem Befund, dass die AfD vor allem unter Arbeitern, unter Arbeitslosen und unter denjenigen, die sagen, ich habe eine schlechte persönliche wirtschaftliche Lage, 37-39%, je nach Befragung, geholt hat. Also deutlich überproportional, fast doppelt so viel wie im Schnitt, da also besonders gut ankam. Während bei hohen Einkommen, Hochgebildeten und bei sehr alten, 70 und plus, die AfD unterdurchschnittlich performt hat. Ach ja, und noch bei jungen Frauen in Städten. Da hat die AfD auch deutlich schlechter abgeschlossen. Thema Zuwanderung. Noch ganz spannend hier die Grafik. In den 50 Wahlkreisen mit dem niedrigsten Ausländeranteil hat die AfD 33% geholt. In den 50 Wahlkreisen mit dem höchsten Ausländeranteil nur 16. Ja, eigentlich ein Paradox. Weniger Ausländer, mehr AfD. Das zeigt so ein bisschen, dass das ganze Thema Migration und Zuwanderung eine Projektionsfläche für eigene ökonomische Nöte, Abstiegsängste etc. ist. Ja. Eine solche Wahlanalyse gab es auch hier bei Jung und Naiv im entscheidenden Punkt, gemeinsam mit Ulrike Herrmann und Albrecht von Lucke. Und da schauen wir mal rein.
Und auch in der Koalition ist, aber trotzdem wird die Hauptaufgabe sein, in dieser neuen großen Koalition nicht die Steuern zu erhöhen, das ist völlig aussichtslos mit Merz, sondern zu verhindern, den größten Wahnsinn zu verhindern.
Aber das ist doch jetzt eine der Ursachen für den Rechtsrutsch, ja, und den Aufstieg der AfD. Das haben wir auch historische Parallele zu, ja, den 20ern, Anfang der 30er, die Schere zwischen Arm und Reich. Ja. Die Leute, egal ob links oder rechts, AfD-Wähler oder andere Wähler, sagen die immer wieder, die Reichen werden immer reicher, wir haben entweder nicht mehr Geld oder wir werden ärmer. Und das ist doch ein tatsächliches Problem, was angegangen werden muss, sonst werden wir doch die AfD nicht los.
Nee, das ist richtig. Aber das Tragische ist ja, dass die AfD ist inzwischen die Arbeiterpartei. Ja, ja. Die meisten Arbeiter wählen 40%. Die AfD, ja, obwohl die AfD mit ihrem Wahlprogramm extrem neoliberal ist und auch nur die Reichen beschenkt. Also da muss man auch sagen, das Tragische ist, dass
Das Wahlprogramm der AfD war ja das der FDP auf Crack, kann man sagen, ja, denn also die AfD wollte ja sogar die Erbschaftssteuer und die Grundsteuer streichen beispielsweise, Forderungen, die nicht mal die FDP erhoben hat.
Gerade die ärmeren Schichten in Deutschland nicht, ja, nach ihrem eigenen Interesse wählen. Ja. So, und jedenfalls wie auch immer, und das finde ich sehr wichtig, man wird die Steuern nicht erhöhen können, sondern man muss verhindern, dass die Reichen jetzt von Merz beschenkt werden. Und in dieser Koalitionsverhandlung wird die SPD Zugeständnisse machen müssen. Mhm. Und dann muss man die Steuern für die Reichen so gestalten oder Steuererlässe, dass die Gesamtwirtschaft und damit alle was davon haben. Und die beste Idee ist noch, da mache ich jetzt mal Werbung für eine Scholz-Idee, ist dieser Deutschland-Bonus, also wo man sagt,
ja, die 10%.
Ja, man sagt, die Unternehmenssteuern werden nicht gesenkt, denn das ist ja das Prinzip Gießkanne, nicht? Mhm. Jede Firma bekommt eine Steuersenkung, egal ob sie investieren oder nicht, sondern nur die investieren, kriegen sozusagen eine Zulage von 10%. Das ist eigentlich auch nicht richtig nötig, aber das ist schlauer als alles, was die CDU sich so vorstellt.
Wir haben noch. Ich würde noch hinzufügen dazu, also zu dieser Frage, warum wählen Leute mit kleinem Geldbeutel gegen ihre Interessen? Erstens, die AfD schafft es halt weiterhin so zu tun, als würde sie kleine Interessen vertreten, obwohl das Programm eine ganz andere Sprache spricht. Und ein Grund dafür ist sicherlich auch, dass das in Talkshows nie vernünftig herausgearbeitet wird, ja, also auch ein Versagen dieser Talk-Formate. Dazu kommt aber, dass die Ampelparteien alle mit dem Spitzenpersonal aus der Ampelzeit angetreten sind. Und die Leute haben ja in der Ampelzeit erlebt, dass die Preise gestiegen sind, dass deren Kaufkraft gesunken ist. Jetzt kommen die gleichen Personen, die Leute damit verbinden und denen die Schuld dafür zuschieben und sagen, ja, aber in Zukunft wollen wir, dass das nicht mehr so ist, ja, und haben aber welche Konzepte, irgendwie Mehrwertsteuer runter von 7 auf 5, und die Grünen sagen dann, das Elterngeld reformieren, was an sich ein richtiger Vorschlag ist und so, aber nicht einen knallharten Anti-Inflations- und wir sind für einen bezahlbaren Alltag-Wahlkampf. Und dann ist es natürlich, sag ich mal, in der großen Botschaft, ja, auf so einer Metaebene, schwierig für die Leute, das genau zu verstehen. Und so kommt dann die AfD dadurch und hat es leicht und gibt sich aus als Freund von kleinen Einkommen. Dabei ist sie eigentlich der Feind, ja, will Politik umsetzen, die denen das Leben noch schwerer machen würde und nicht nützen. Und da sind wir noch nicht, also Steuerprogramm ist ja das eine, die AfD ist gegen Gewerkschaften, ja, gegen Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Die ist gegen einen höheren Mindestlohn. Früher war sie sogar komplett gegen den Mindestlohn. Mittlerweile traut sie sich nur noch zu sagen, ja, die soll die Mindestlohnkommission mal entscheiden. Die ist gegen das Tariftreuegesetz gewesen und vieles mehr.
Circa 40 Minuten.
So, und jetzt ging es in dieser Debatte auch noch um die wichtige Frage, warum hat eigentlich das Thema Klima eine so kleine Rolle im Wahlkampf gespielt?
Dann schaffen in der nächsten Koalition.
Warum war das Thema Klimakatastrophe praktisch kein Thema in diesem Wahlkampf, Ulrike? Das müssen wir jetzt mal ansprechen.
Ja, also ich glaube, dafür gab es im Kern drei Gründe. Mhm. Der erste Grund ist ganz banal. Deutschland hatte in den letzten 3 Jahren keine wirkliche Klimakatastrophe vor Ort. Also das Ahrtal war 2021 und seitdem...
Wir hatten noch Überflutungen überall.
Ja, aber nicht Bayern, so, ja, aber nicht so, dass da Milliarden, keine Katastrophe, dass da Milliarden von Schäden entstanden wären und dass es dann so war, dass jeder gesagt hat, also so eine Überflutung.
Die Deutschen müssen es fühlen, bevor.
So eine Überflutung haben wir noch nie gesehen. Ja, also ich glaube schon, dass also zum Beispiel Fridays for Future auch das.
Also diese Überflutungen in Bayern mit den Bildern von Habeck und Söder knietief im Wasser, also das war schon nicht nichts.
Deswegen so stark geworden ist, zum Glück natürlich, aber dass ein Grund für den Erfolg auch war, dass wir 2018 diese Megadürre hatten und dass es ein halbes Jahr lang praktisch nicht geregnet hat und dann schon in den ersten Orten das Grundwasser komplett weg war und so weiter. Und jeder gefühlt hat, wir hatten auch diese Hitzesommer, dass sich die Welt ändert. So, jetzt war es, hat sich die Welt immer weiter erhitzt. Nur ausgerechnet in Deutschland war es ja, ich sage nur, relativ kühl. Es gab keine Hitzewellen. Und deswegen, glaube ich, war es leicht, dieses Thema zu verdrängen. Das zweite Thema war...
Moment, ja. Und die Klimabewegung hat sich ja auch radikalisiert. Also die sogenannten Klimakleber wurden als Zielscheibe von rechts immer beliebter, sodass auch das Thema Klimawandel und Klimaschutz
Ja, das genau. Und diese Klimakleber, das gehört zu dem zweiten Komplex, den ich ansprechen wollte. Die Leute haben jetzt gemerkt, eigentlich anhand der Wärmepumpe, dass Klimaschutz in ihr eigenes Leben eingreift. So hatten sie sich das aber nicht vorgestellt. Das zeigen alle Umfragen. Also in Umfragen ist immer ganz klar, die Leute finden Klimaschutz sehr wichtig, aber er darf nichts kosten und er darf jetzt ihr Leben eigentlich nicht verändern. So, und diese Klimakleber hatten ja die Idee, den einzelnen Autofahrer in die Haft zu nehmen. Und das fanden die Leute auch gar nicht gut. Ja, Klimaschutz gerne, aber nicht, indem wir dann plötzlich auf der Autobahn Stau haben. So, und das... dritte Phänomen ist, dass die Parteien, glaube ich, weil Klima so unbeliebt ist, auch versucht haben, es dann erstens aus dem Wahlkampf rauszuholen.
Ja, die Grünen haben in der Ampel jetzt auch wenig geleistet für Klimaschutz, sodass sie damit gar nicht werben konnten.
Nee, das würde ich anders sehen. Also darauf können wir gleich nochmal kommen. Aber es war kein Gewinnerthema mehr. Und Söder und so haben daraus auch noch einen Kulturkampf gemacht, so nach dem Motto, Klimakrise, das ist eine Erfindung der Grünen, was nur ging, weil wir gerade keine Klimakatastrophe fühlbar vor Ort hatten. Ja. So, und jetzt nochmal die Frage.
Ich würde hier aber auch nochmal hinzufügen, also, da wir eben über Talkshows gesprochen haben, wenn ich mich an dieses Duell erinnere zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz, dann war die einzige Frage zum Klima, finden Sie Windräder hässlich, Herr Merz? Und das zeigt ja, das Thema Klima wurde auch in den Debatten, in diesen öffentlichen Debatten, komplett untergewichtet. Im Vergleich dazu wurde die erste halbe Stunde über Verschärfungen bei Asyl gesprochen. Nicht mal das Thema Integration in diesen Kontext Asyl, Zuwanderung, Migration mit reingenommen, sondern alleine Verschärfung und Gewalttaten. Ja, wenn man das sich anguckt, da eine halbe Stunde drüber sprechen und über Klima nur die Frage, ob Windräder hässlich sind, ja, das wiederum führt dann natürlich auch dazu, dass das generell im Wahlkampf dann untergewichtet wird und bleibt.
Frage, was haben die Grünen geleistet? Also ich sehe das völlig anders. Ich denke, dass in diesen 3 Jahren im Wirtschaftsministerium sehr viel gemacht wurde, was man aber nicht sieht. Also die Netze wurden ausgebaut. Es gibt die ersten Prototypen für den grünen Wasserstoff. Es gibt Prototypen für den grünen Stahl.
Too little, too late.
Und es gibt der Ausbau. Es gibt den Ausbau der Windräder, in dem das alles beschleunigt und vereinfacht wurde. Nee, der eigentliche Knackpunkt.
Noch viel mehr als der Ausbau der Windräder ist es ja die Genehmigungen zum Zubau von neuen Windrädern, denn die reinen Zubauzahlen, die sind sehr enttäuschend. Die sind übrigens bei Solar viel, viel besser. Jetzt ist es natürlich komplizierter, Windräder zuzubauen als Photovoltaikanlagen zuzubauen. Das ist ein Grund dafür. Aber ja, diese Bilanz an Genehmigungszahlen und so weiter, das ist schon ordentlich. Andererseits kann man sagen, also E-Auto-Neuzulassungen beispielsweise, Absatz von Wärmepumpen, da gibt es auch einiges an negativen Zahlen.
Das ist ein völlig anderer. Und der ist natürlich echt bitter. Dadurch, dass man zum ersten Mal tatsächlich Pilotprojekte gestartet hat, beispielsweise für den grünen Wasserstoff, und ohne grünen Wasserstoff gibt es eine Klimawende nicht, hat man gesehen, wie teuer das wird. Weil alle Pilotprojekte waren viel, 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 viel teurer als in den Studien von Agora Energiewende oder so prognostiziert. So, und das heißt, die, aber das ist ja etwas, was man gar nicht kommunizieren kann. Die Aktionen von Habeck, alle sehr richtig, haben eben in der Praxis gezeigt, dass das mit dem grünen Wachstum nichts wird. Also das, ich meine, ich fühle mich natürlich bestätigt, weil ich ein Buch geschrieben habe, das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind.
Du rennst dir offene Türen ein.
Ja, dass das also auf grünes Schrumpfen rausläuft. Nur das Problem ist ja, die Wähler, auch die grünen Wähler, wollen hören, grünes Wachstum ist möglich. Das kann man aber gar nicht mehr offensiv verkaufen, weil das falsch ist. Auch die Grünen können das nicht offensiv verkaufen. Das heißt, am besten redet man nicht drüber. Ja. Das ist natürlich für die, gerade für Habeck, bitter. Also aus meiner Sicht war er ein wirklich guter Wirtschaftsminister, weil er wirklich viel angestoßen hat. Wärmepumpe hin, Wärmepumpe her, darüber, das hatten wir ja schon. Nur das Ergebnis ist leider sehr anders, als die Bevölkerung so hören will.
Nicht? Naja, wir können doch auch an einer Sache nicht vorbei.
Ja.
Wir reden hier, um es nochmal bewusst zu machen, nicht nur am 24., einen Tag nach der Wahl, wir reden am Tag des Beginns des Ukraine-Krieges vor 3 Jahren.
Also ja, müssen wir wieder nicht über Klima durch. Reden.
Nein, wir reden damit über die Frage, wir reden damit über die Frage, warum das Klimathema so sehr du ist, lieber Tilo, als das eigentliche und nur Thema behandeln wissen willst. Interessanterweise, seit 3 Jahren logischerweise Konkurrenz durch ein anderes Thema bekommen hat, was so eingeschlagen hat und übrigens seit wenigen Wochen noch viel mehr, weil mit Donald Trump eine zweite, noch viel dramatischere Zeit.
Ja, du hast ja völlig recht. Darf ich nur mal ganz kurz rein? Ja, nur ganz kurz. Die Ukraine hat aber im Wahlkampf auch keine Rolle gespielt. Ja. Ich gebe dir völlig zu Recht, es ist sehr, sehr wichtig.
Das ist ein anderes Problem, aber das hat doch mit der anderen Sache nichts zu tun. Wir müssen trotzdem erklären.
Aber ich würde sagen, die Ukraine-Frage war deutlich, deutlich präsenter als die Klimafrage. Deutlich, deutlich präsenter.
Warum ab dem Datum? Ab dem Datum, das war der 24. Februar 2022, die Welt dieser grünen Koalition, mit Annalena gesprochen. Wir sind in einer anderen Welt aufgewacht, eine andere war. Ich will nur daran erinnern, davor hat genau in deinem Sinne Robert Habeck noch ein qualitatives BSP sich ausgemalt. Er hat das BSP anders formuliert, also nicht als Bruttosozialprodukt, nicht nur an monetärem Zuwachs, sondern qualitativ. Er hat durchaus versucht, andere Begriffe ganz, ganz im Sinne einer Umdeutung.
So, damit war es nicht ein Fehler von SPD und den Grünen, den Koalitionsvertrag nicht neu zu verhandeln nach dem Ukraine-Überfall?
Ja, aber das heißt doch trotz alledem, ja natürlich kann man, das ist so ein zentrales Problem gewesen. In gewisser Weise war die Zeitenwende-Rede ein Stück weit davon. Danach ist das aber letztlich weggerutscht. Und im Kern muss man einfach zur Kenntnis nehmen, bei auch der These von Ulrike, es wird natürlich ein Problem, wenn du in einer Situation eines derartigen Krieges, der die Wirtschaft auch in Probleme bringt, es mit einem Klima- und Wirtschaftsminister zu tun hast, der ersichtlich ein Problem hat, in dieser enormen neuen Situation gleichermaßen die Wirtschaft ankurbeln zu müssen und auf der anderen Seite noch Klimaschutz zu leisten.
Und Vizekanzler zu sein und auch noch die Energieinfrastruktur zu retten, denn wir erinnern uns, Gasspeicher, der größte Gasspeicher war in russischer Hand. In Ostdeutschland die wichtigste und größte Raffinerie in Schwedt war in russischer Hand. Also da gab es einiges. Ja, Uniper, der größte Gasimporteur, war maßgeblich abhängig von russischen Importen. Also da ging es auch erstmal um die Versorgungslage. Noch bevor überhaupt darüber geredet werden konnte, können wir die Wirtschaft wieder ankurbeln, ja, oder vermeiden, dass sie noch mehr einbricht und das Klimathema. Insofern, ich finde es schon richtig, den Punkt hier groß zu machen. Der spielt sicherlich da mit rein. Aber ja, man muss vielleicht auch einfach anerkennen, die Aufmerksamkeit in so einer Zeit ist dann einfach krass reduziert auf einige wenige Themen. Und das war durch die Anschläge eben das Thema Asyl und Migration. Da wird dann on top noch viel rein projiziert. Ist das rational? Nein. Rational wäre es natürlich gewesen, viel mehr über Klima und Energie zu sprechen. Und da beispielsweise hätte man auch sehr krass gemerkt, wie blank die AfD da ist. Ne? Also, die wollen Kohle verlängern, die wollen wieder Atomkraftwerke bauen, aber ohne zu sagen, wo sollen die Meiler stehen, wie viel soll das kosten, wer soll die versichern, was marktwirtschaftlich überhaupt gar nicht funktionieren würde. Ja, was ist mit dem Atommüll? Ja, da wollen wir noch gar nicht mit anfangen. Insofern, da ist die wirklich sehr, sehr, sehr blank, die AfD. Das hätte man mal besser herausstellen müssen. Man stelle sich vor, man hätte eine eigene Talkshow, ein eigenes Viererduell nur zu diesem Thema gemacht. Ja. Wäre angemessen angesichts der Dimension dieses Problems. Und da hätte man ja auch noch internationale Fragen mit reinnehmen können. Auch das, ne, ist ja richtig von Albrecht da zu sagen. Donald Trump beispielsweise, Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen. Die AfD will auch aus dem Pariser Klimaabkommen raus. So, das hätte man da alles mit verhandeln und besprechen können. Und ich würde auch sagen, müssen. Ja. Es stellt sich natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Es tritt jetzt bald ein neuer Bundestag zusammen. Bis spätestens zum 25. März muss das passieren. Es sollen jetzt Koalitionsgespräche Anfang März anfangen zwischen der Union und der SPD. Olaf Scholz wird daran nicht teilnehmen, sondern stattdessen Boris Pistorius eine prominente Rolle spielen, Lars Klingbeil eine prominente Rolle spielen, Anke Rehlinger eine prominente Rolle spielen, Hubertus Heil. So, um diese Achse herum wird sich das jetzt bilden. Nochmal kurz zurück an der Stelle, weil es jetzt hier so um Formalitäten geht. Ich will Danke sagen an 700.000 Wahlhelfer, die am vergangenen Wochenende für die Demokratie im Einsatz waren, ist nicht selbstverständlich. Ist krass, dass das so funktioniert. 700.000 Menschen sollte man nicht unterschätzen. Und die Post hat natürlich auch Sondertouren und Sonderschichten geackert, um die Briefwahl zu ermöglichen. Auch da ein fettes Dankeschön dran. Kommen wir zum Personal. Christian Lindner und Marco Buschmann hat es bei der FDP erwischt. Christian Lindner hat sogar seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Christian Lindner bekommt ja auch Nachwuchs, hat jetzt also dann wirklich Zeit für Elternzeit. Die FDP ist ja rausgeflogen, auch Marco Buschmann als FDP-Generalsekretär, der ja von Lindner da jetzt installiert wurde, nimmt seinen Hut. Es wird spannend sein zu sehen, wie die FDP sich neu aufstellt. Ja. Wenn wir uns hier natürlich begleiten, schauen wir mal an. Marco Buschmann sagt, es muss Zeit für neue, frische Köpfe sein. Man hört derweil, dass Kubicki seinen Hut in den Ring geworfen hat für den FDP-Vorsitz. Das klingt jetzt nicht so nach frischen Köpfen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann soll da auch Ambitionen haben. Wir werden das mal sehen. Christian Lindner, das kann man, glaube ich, nochmal in der Analyse sagen, ist auf jeden Fall seine Strategie auf die Füße gefallen, AfD, Union und Union rechts zu überholen, denn die FDP, ja, die war ja 2021 stark, indem sie über Bildung viel gesprochen hat, über Bürgerrechte, ja, liberale Werte nach vorne gestellt hat. Und jetzt, erstens hat sie bewiesen in der Ampel, die Schuldenbremse ist ihr wichtiger als Steuern abzuschaffen, Steuern wirklich zu senken. Die einzigen Entlastungen, die es gab, haben die Inflation ausgeglichen. Die FDP hat ihre Aktienrente nicht hinbekommen. Ja, die FDP hat das Projekt von Lindner, ein Bundesfinanzkriminalamt zu schaffen, nicht hinbekommen. Stattdessen gibt es nur Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, in der nur ein Drittel der Planstellen besetzt ist. Der Zoll hat nicht mehr Geld bekommen im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Schwarzarbeit und dieser Dinge. Also, die Bilanz ist wirklich schlecht. Und gleichzeitig hat man dann im Wahlkampf das darauf reduziert, naja, wenn man Grün verhindern will, soll man FDP wählen. Also die FDP ist so eine Funktionspartei gemacht für die taktischen Wähler und eben knallharte Asylpolitik gefordert und da versucht, wie ich eben gesagt habe, CDU und AfD rechts zu überholen. Das wurde jetzt ja vom Wähler quittiert. Hinzu kommt der D-Day, ja, also dieses peinliche Schauspiel, diese Choreografie, die Ampel zu beenden. Seitdem ist die FDP auch in Umfragen ja nicht einmal mehr gestiegen, ne, sondern um diese 4, noch was Prozent herumgekrebst. Insofern nur folgerichtig, dass Christian Lindner, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, seinen Hut genommen hat. Auch Robert Habeck hat angekündigt, aus der ersten Reihe der Grünen zurückzutreten. Das war schon ein Ticken überraschender. Das Ergebnis der Grünen war ja gar nicht so schlecht. Also sie wurde am wenigsten abgestraft von allen Ampelparteien. Dazu gab es jetzt auch schon eine Online-Petition mit 150.000 Unterschriften, die Robert Habeck zum Weitermachen auffordern. Stand jetzt ist, wenn ich es nicht verpasst habe, noch offen, ob er überhaupt sein Bundestagsmandat annimmt. Das wollte in der Pressekonferenz, Thilo hat danach gehakt, nicht beantworten. Bei der SPD hingegen will und ist jetzt Lars Klingbeil neuer SPD-Fraktionschef, hat gleich nach der Macht gegriffen und Rolf Mützenich abgesägt. Die SPD hat ihr historisch schlechtestes Ergebnis erzielt. Dafür gab es Ärger vom Juso-Chef Philipp Thürmer, der gesagt hat, Moment mal, also das kann ja jetzt nicht sein, dass hier Lars Klingbeil als Parteichef, der maßgeblich einer der Mitarchitekten des Misserfolgs ist, jetzt direkt die Situation ergreift und nach dem Fraktionssitz greift und jetzt irgendwie die Koalitionsverhandlungen führt. Die SPD sollte mal kurz durchatmen und ihr gesamtes Personal hinterfragen. Lars Klingbeil sei genauso wie die Co-Chefin Saskia Esken dafür verantwortlich. Beide haben ja auch auf Olaf Scholz gesetzt. Der wiederum hat gesagt, also er wird diese Verhandlungen nicht mitführen, sondern für den geht es jetzt dann darum, natürlich die Amtsübergabe als Bundeskanzler für Friedrich Merz mit in die Wege zu leiten und einzustielen. Ansonsten personalmäßig, ja, die Linke ist jetzt wieder deutlich stärker im Bundestag mit 60 Abgeordneten, davon ganz viele, die neu eingezogen sind, also eine bunt gemischte Truppe. Und da werden jetzt sicherlich noch einige Personalentscheidungen folgen. Bei der CDU fragt man sich natürlich, wird jetzt Jens Spahn wieder Minister? Also er hat am Sonntagabend gleich prominent nach der Wahl beim Mioska gesessen und das Ganze kommentiert. Nach dem, was man jetzt gehört hat, soll er jetzt nicht Teil des Teams sein, das den Koalitionsvertrag verhandelt, da er Friedrich Merz, Carsten Linnemann, natürlich die CSU Kollegen Söder, Dobrindt beispielsweise, hinzukommen Dorothea Beer, Julia Klöckner, Karin Prien, dann der Ministerpräsident Kretschmer, der da eine prominente Rolle spielen soll. Da hat man jetzt von Jens Spahn noch nicht so viel gehört, aber diejenigen, die den Koalitionsvertrag verhandeln, müssen natürlich auch nicht unbedingt Minister werden. Insofern mal abwarten. Eine Debatte, die sich gleich aufgedrängt hat nach der Wahl, ist die Frage, was passiert jetzt unter einem Kanzler Merz? Da hat Marcel Fratscher, Chef vom DIW, im Surplus-Wirtschaftsmagazin ein spannendes Interview gegeben, wurde gefragt, was er befürchtet bei einem Kanzler Friedrich Merz. Und Fratscher antwortet, meine große Befürchtung ist, dass die gesellschaftliche Polarisierung nicht beendet, sondern weiter befeuert wird. Die Steuersenkungen für Unternehmen sind nicht prinzipiell falsch. Ich glaube, da wird man eine Lösung finden. Alle Parteien haben knapp 20 Milliarden an Entlastung für Unternehmen pro Jahr anvisiert, in unterschiedlicher Form. Doch ich würde mir auch eine Entlastung von Menschen mit geringen Einkommen wünschen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Meine große Befürchtung ist außerdem, dass durch die Kommunikation von Merz über die Entlastung der Leistungsträger, der Kürzung des Sozialstaats, der Faulheit der Menschen und der Anzahl der Migranten Schaden entsteht. Dadurch werden keine Probleme gelöst, sondern Lösungen erschwert. Und die Realität hat Friedrich Merz tatsächlich auch schon eingeholt, denn noch bevor er überhaupt wirklich Kanzler geworden ist, ist Friedrich Merz schon auf der Suche nach Geld. Die FAZ berichtet, dass Friedrich Merz und die Union sich Gedanken dazu machen, das Sondervermögen Bundeswehr auszuweiten um 200 Milliarden Euro, das vielleicht sogar noch mit den alten Mehrheiten durch den Bundestag zu drücken oder die Reform der Schuldenbremse so anzustreben, dass Verteidigungsausgaben ausgenommen werden. Das hat auch Boris Pistorius gefordert, der sagt, für die auskömmliche Ausstattung der Bundeswehr ist eine Ausnahme von der Schuldenbremse praktisch unumgänglich. Der Haushalt seines Ministeriums werde sich durch notwendige Investitionen in den kommenden Jahren auf über 100 Milliarden verdoppeln müssen. Dieser Betrag lasse sich nicht woanders absparen. Wir reden über mehr als 3% des Bruttoinlandsproduktes. Ja, also um das vielleicht mal ein bisschen grundsätzlich aufzudröseln, woher diese Finanzierungsnot jetzt kommt. Im Haushalt 25, den es ja eigentlich noch gar nicht gibt, ja, ist ja nur vorläufige Haushaltsführung der Ampel gewesen, fehlen schon 25 Milliarden Euro. Dazu kommen jetzt die Steuerversprechen der Union, 100 Milliarden. Jetzt haben die natürlich gesagt, machen wir über 4 Jahre. Jetzt wissen wir, nicht alles überlebt den die Koalitionsgespräche. Jetzt wissen wir auch, ist nicht alles Bund, sondern auch zum Teil Länder und Kommunen. Aber da kommt ein satter zweistelliger Milliardenbetrag zusammen, den die Union wahrscheinlich in ihr 100-Tage-Sofortprogramm packen will. Kommt also noch hinzu, ja. Das ist aber schon nur die, sage ich mal, kleinere Sorge. Richtig brenzlig wird es eher ab 2027, 2028, denn da spielt erstens das Thema Verteidigung noch eine größere Rolle. Ja, also wenn man die 2% NATO-Quote einhalten will, und das ist jetzt, wenn man die Debatte so ein bisschen verfolgt, ja eher eine Untergrenze mittlerweile. Boris Pistorius spricht hier von 3% der Wirtschaftsleistung, Trump von 5%, Habeck von 3,5%. Friedrich Merz legt sich nicht so richtig fest. Wahrscheinlich wird es irgendwas zwischen 2% und 3% werden. Das bedeutet, wenn man dann ab 2028, und da wird spätestens das Sondervermögen Bundeswehr leer sein, wenn man dann so viel Geld da ausgeben will, muss man eben 30 bis 70, 80 Milliarden Euro mehr im normalen Haushalt dafür freischaufeln. Und das ist, wie Boris Pistorius es gesagt hat, eben mit der Schuldenbremse nicht möglich. On top kommt noch, dass ab 2028, und das wird häufig unterschlagen und vergessen, die Tilgung der Corona-Kredite ansteht. 300 Milliarden Euro, die über 31 Jahre getilgt werden müssen, macht 9, noch was Milliarden pro Jahr. Und diese 9, noch was Milliarden pro Jahr reduzieren den Spielraum unter der Schuldenbremse. Bedeutet, die 30 Jahre, dann wird die Schuldenbremse also noch strenger sein und noch restriktiver, als sie ohnehin schon ist, schon heute ist. Und das führt natürlich zu harten Zeiten. Politisch, ja, wie umsetzen, ist jetzt die Frage. Eine Lösung ist 200 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Das will die Union, ist sicherlich das Entspannteste, denn eine Reform der Schuldenbremse, da hat die Union ja einen Schlingerkurs. Ja, also klar gibt es Stimmen dafür, aber im Programm steht es noch anders. Verschiedene Bekenntnisse zur Schuldenbremse. Das als erstes zu machen, ist, glaube ich, parteitaktisch für die Union nicht so gut und für Standing von Merz auch nicht die Wunschlösung. Besser, es über ein solches Sondervermögen zu klären. Da müssten aber SPD und Grüne und FDP jetzt noch mitstimmen, ja, den alten Mehrheiten im Bundestag, oder Union, SPD und Grüne bräuchten im neuen Bundestag die Stimmen der Linken. Die wiederum haben aber gleich gesagt, Moment, 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 ja, da stellen wir Bedingungen. Und zwar verstehen wir zwar, dass es Geld braucht, und wir sind natürlich auch für eine Reform der Schuldenbremse zum Beispiel. Aber, da freuen wir uns, dass es da Bewegungen gibt. Ja? Aber wenn es nur darum geht, neue Schulden für Verteidigung zu machen, dann ist das mit uns natürlich nicht zu machen. Bedeutet Sondervermögen 200 Milliarden Euro einfach nur für die Bundeswehr. Da wird die Linke nicht mitstimmen. Es braucht also auch Investitionen in die Infrastruktur, hat hier Ines Schwertner auch klar gesagt. Jan van Aken hat an anderer Stelle auch nochmal gesagt, wir sind gesprächsbereit. Das Ding ist, egal ob man 200 Milliarden Sondervermögen Bundeswehr, 200 Milliarden Infrastruktur oder die Schuldenbremse auch so reformiert, je mehr Geld quasi außerhalb der Schuldenbremse fließt, desto mehr kann unter der Schuldenbremse ausgegeben werden. Also selbst wenn man das Sondervermögen Bundeswehr macht, ja, heißt das ja, wir müssen nicht mehr für Verteidigung unter der Schuldenbremse ausgeben, und damit entsteht kein Kürzungsdruck für anderes. Das wäre also auch von Vorteil für die Linken natürlich nach so einem Wahlkampf nicht möglich und passt auch nicht zu deren Position. Für Grüne und SPD sollte das eigentlich auch nicht gehen. Auch die sollten den Druck von Merz nutzen, um endlich eine grundlegende Reform der Schuldenbremse hinzubekommen. Ja, wann, wenn nicht jetzt? Es ist eine historische Chance, die sollten die sich nicht nehmen lassen. Und Dafür sollten auch jetzt nicht SPD, Grüne und Linke in voreilendem Gehorsam Merz Vorschläge machen, sondern also Merz den Druck erstmal spüren lassen. Denn dann kann man auch bessere Dinge daraus verhandeln. Es wird jedenfalls interessant sein zu sehen, was da passiert. Die Union ist da irgendwie ganz schlecht vorbereitet. Und wie schlecht vorbereitet die ist, hat man exemplarisch am Auftritt von Carsten Lennemann bei Maybrit Illner gesehen. Da schauen wir mal rein. Zum Kontext vorneweg. Also Maybrit Illner hat gefragt, ja, wie sieht's denn jetzt aus mit der Finanzierung und der Schuldenbremse? Carsten Lennemann hat erstmal rumgeeiert. Dann spielt sie ihm einen Clip von Friedrich Merz vor und damit steigen wir hier quasi mal ein.
Isoliert ist in Europa und Friedrich Merz wird dafür sorgen, dass wir...
Friedrich Merz, ich zitiere ganz schnell, liebe Zuschauer, einmal Friedrich Merz, weil Friedrich Merz öffnet das Türchen ein bisschen für die sogenannte Schuldenbremse.
Und dann werden wir natürlich eine ganze Reihe von Haushaltsfragen zu beantworten haben. Da steht bei mir die Schuldenbremse nicht im Vordergrund.
Steht die Schuldenbremse nicht im Vordergrund, aber im Hintergrund steht sie wenigstens?
Frau Illner, ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt hier nicht bei Ihnen irgendwie Koalitionsverhandlungen oder irgendwas führen
kann. Das ist doch keine Koalitionsverhandlung, das ist eine schlichte Frage
Die schlichte Antwort ist, dass die Länder beispielsweise die Flexibilität bei der Schuldenbremse nicht haben und die gerne haben wollen. Und dass es da zu Gesprächen kommt, bin ich mir ziemlich sicher. Und über alles andere muss man in den Gesprächen...
Okay. Möchte aber von der SPD abhandeln.
Okay, sagt Maybrit Illner, ja, und das ist ein Take, den haben wir von der CDU jetzt schon ganz häufig gehört. Ja, also Schuldenbremse generell, nee, soll bitte bleiben. Bei den Ländern können wir mal darüber reden, denn die Länder haben ja keine atmende Schuldenbremse, anders als der Bund. Die brauchen mehr Flexibilität, wie Linnemann hier sagt, ja. Und mit da, sagt er, ist er sich ziemlich sicher, dass man darüber mit den Ländern ins Gespräch kommen kann. Wie grundsätzlich falsch diese Position ist und wie bitter es ist, dass Maybrit Illner ihm das jetzt schon, also Lindemann selbst, das zweite Mal in dieser Sendung durchgehen lässt, erkennt man an dieser Studie vom DGB. Die haben die grundgesetzliche Umsetzung durch Bund und Länder der Schuldenbremse mal untersucht. Und wenn man da ein bisschen scrollt, gibt es da eine schöne Übersicht hier auf Seite 19, Umsetzung der Schuldenbremse in den Ländern. Und siehe da, hier in Spalte 4 wird über die Konjunkturbereinigung aufgelistet. Konjunkturbereinigung heißt, darf man, wenn die Wirtschaft kriselt, mehr Schulden machen? Ja oder nein? Und siehe da, 15 von 16 Ländern haben da ein Ja stehen. Nur Bayern nicht. Nur Bayern hat keine Konjunkturkomponente in der Schuldenbremse. Carsten Lindemann, Jens Spahn, Friedrich Merz haben allesamt jetzt mehrfach in Talkshows aber behauptet, genau darüber sprechen zu wollen. Nur, also wie peinlich ist es, sich da hinzusetzen und sagen, also da können wir aber mit den Ländern ins Gespräch kommen, also aber sonst nicht, aber da schon. Aber die Länder müssen ja ihn auslachen und sagen immer, lieber Carsten, was willst du überhaupt von uns? Wir haben längst eine Konjunkturkomponente. Erstens, ja, informier dich mal. Zweitens, brauchen die Länder für eine Reform der Konjunkturkomponente oder Einführung einer Konjunkturkomponente den Bund gar nicht. Denn die Umsetzung ist ja in den Ländern komplett unterschiedlich geregelt. Ist auch nicht immer in den Ländern im Grundgesetz die Schuldenbremse. Also manche haben es auch einfach gesetzlich geregelt. Und manche haben auch beispielsweise, also bei finanziellen Transaktionen unterschiedliche Regeln, was da berücksichtigt wird und was nicht. Das haben die alles selber geregelt. Da brauchen die den Bund nicht für. Will sagen, die CDU blamiert sich hier mit Carsten Lindemann erst in Talkshows, dass sie eigentlich in Sachen Haushalt und Finanzpolitik überhaupt nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Bitter ist natürlich auch, dass Maybrit Illner also sich das zweite Mal jetzt von Lindemann in dieser Konstellation zu dieser Frage düpieren lässt. Und ich meine, sie stellt ihm ja die Frage auch schon wieder, ne? Also ein bisschen wissen, was dann Lindemann antworten wird, kann man ja schon. Und seinen Gesichtsausdruck hätte ich gerne gesehen, wenn Maybrit Illner dann gesagt hätte, ja, aber Moment, Herr Lindemann, 15 von 16 Ländern haben doch schon eine Konjunkturkomponente, aber wollen Sie da überhaupt mit denen reden? Ja, sind Sie nicht informiert? Oh, über die Kinnlade runtergefallen. Das wäre mal spannend gewesen. Nur so merkt man, die Union spricht irgendwie mit 27 Stimmen beim Thema Schuldenbremse und 26 davon sind dann auch noch an der Gesetzeslage vorbei. Auch erinnern wir dich nochmal daran, dass Friedrich Merz ja im Kanzlerduell gesagt hat, er würde sich jetzt erstmal sich um einen Nachtragshaushalt 24 kümmern wollen, wenn er Kanzler wird. Das Haushaltsjahr 24 ist vorbei. Also, da gibt es keinen Nachtragshaushalt mehr für. Den braucht es auch nicht. Also, wirklich schlecht informiert. Das ist aber natürlich eine Möglichkeit, ein Möglichkeitsfenster für die SPD, um das zu nutzen. Also, da der Union vielleicht etwas abzuringen und abzuverhandeln. Auch Monika Schnitzer, die Wirtschaftsweisin, hat jetzt nochmal darauf hingesagt, ja, die Schuldenbremse solle man ändern, ja, also mit einer schnellen, sie ist sogar für eine schnelle Reform mit alten Mehrheiten, sagt, natürlich hätte man die Reform besser vor der Wahl angehen sollen, aber es ist jetzt ein Weg, den man sehr ernsthaft in Erwägung ziehen sollte, also es mit den alten Mehrheiten zu machen. Was bleibt einem anderes übrig? Eine Zusammenarbeit mit der AfD haben Union und SPD ausgeschlossen. Es würde aber auch ein Problem, sich mit der Linken zu einigen, wenn durch die Reform der Schuldenbremse vor allem Verteidigungsausgaben erhöht werden sollen. Dann wird noch gefragt, Friedrich Merz wusste doch seit dem Aus der Ampel, dass er als Regierungschef genau dieselben Finanzprobleme haben wird. Darauf sagt Schnitzer, er hat sich hin und wieder ganz zaghaft die Optionen offen gehalten. Aber das haben seine eigenen Leute gleich wieder kassiert. Das Thema holt ihn jetzt ein, das hat man schon am Wahlabend gemerkt, wenn sich die Union dazu durchringt, noch vor der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestages eine Reform der Schuldenbremse zu machen, dann sage ich Hut ab, denn es würde zeigen, dass sich die Union den Realitäten stellt. Ich glaube nicht, dass sie das machen werden, also sie werden es erstmal auf die lange Bank schieben und die Union hat ja auch das Problem, dass sie ja die Ampel düpiert hat in Karlsruhe, indem sie gegen Haushaltstricks geklagt hat, jetzt hinzugehen und zu sagen, wir nutzen den alten Bundestag, der eigentlich keine richtige Legitimation mehr hat, weil das Volk gerade anders gewählt hat und verschaffen uns damit, zum Beispiel über ein Sondervermögen, mehr Geld, ist ja genauso getrickst. Also würde die Union das, was sie jetzt 4 Jahre der Ampel vorgeworfen hat, gleich selber machen. In Klammern, ja, es geht wahrscheinlich nicht anders, die wird auch tricksen müssen, ja. Aber das zeigt, wie destruktiv diese Oppositionsarbeit dazu war. Aber das wird die Union wahrscheinlich erstmal verhindern wollen. Ganz interessant ist auch, dass Friedrich Merz schon eine Forderung aus seinem Migrationsantrag aufgegeben hat, diesem 5-Punkte-Antrag, den er gemeinsam mit der AfD durch den Bundestag gebracht hat. Und zwar verlangt er nur noch, dass die etwa 500 bekannten Gefährder aus Ländern wie Syrien und Afghanistan in Gewahrsam genommen werden sollen für Abschiebungen. Für andere Ausreisepflichtige, man muss sagen unmittelbar Ausreisepflichtige, könnte dies nicht in Gänze gelten. Diese 40.000, die sofort ausreisepflichtig sind ohne Duldungsstatus, die können sie natürlich nicht alle festnehmen. Ja. Im 5-Punkte-Antrag stand das noch ganz anders vor dem Wahlkampf. Das werden wir jetzt mehrfach sehen, dass Friedrich Merz vor allem in Sachen Migration merkt, dass da Sachen gegen EU-Recht, gegen Verfassung oder gegen die schlichte Umsetzbarkeit, die Praktikabilität sind. Ja. Wenn er dann sich mal mit der Bundespolizei trifft und die ihm erzählt, also alle Grenzen zu kontrollieren, haben wir gar nicht das Personal, gar nicht das Geld, gar nicht die Mittel für und würde auch nicht gehen und nichts bringen, ja, dann werden da sicherlich Abstufungen vorgenommen. Gehen wir thematisch etwas weiter und entfernen uns vom Bundestagswahlkampf. Was war noch so los? Es wurde gestreikt im ganzen Land. Verdi beispielsweise hier in NRW, Kitas, Kliniken, Flughäfen, die Müllwerker haben die Mülltonnen nicht abgeholt und nicht geleert und vieles mehr. Worum geht es? Es geht um den Streit um den TVÖD für Bund und Kommunen, also zwischen den Gewerkschaften für den öffentlichen Dienst und den Arbeitgebern. Die GEW in NRW hat jetzt auch wieder zum Streik aufgerufen. Das wird jetzt, die Streikmaßnahmen werden ausgeweitet und die sagen dazu, also erstmal, es geht hier um eine Gehaltserhöhung, 3 zusätzliche Freitage und höhere Zuschläge für Überstunden und besondere Arbeitszeiten. Die 2. TVÖD-Verhandlungsrunde ist ohne Angebot seitens der Arbeitgeber zu Ende gegangen. Für die GEW geht es in dieser Tarifrunde unter anderem um die bundesweit 240.000 Kita-Beschäftigten und die sagen dazu, die Blockadehaltung der Arbeitgeber spricht nicht für Wertschätzung der Menschen, die jeden Tag dafür sorgen, dass unser Alltag funktioniert. Kann man nur 5 Ausrufezeichen hintersetzen. Und die Vorsitzende kritisiert die Haltung als Hinhaltetaktik und respektlos gegenüber den Beschäftigten. Um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, ruft die GEW ihre Mitglieder im Geltungsbereich des TVÖD in verschiedenen Städten zu ganztägigen Warnstreiks auf. Das sehen wir nicht nur in NRW, sondern natürlich bundesweit. Und die GEW schließt sich da beispielsweise auch mit Verdi zusammen. Eine nochmal ganz anders gelagerte Meldung ist das hier. Der Bitcoin ist im Kurs drastisch abgesackt auf unter 90.000 Dollar. Zur Erinnerung, am Tag der Amtseinführung von Donald Trump stieg er noch auf das bisherige Rekordhoch von fast 110.000 US-Dollar. Seitdem geht es bergab. Von Montag auf Dienstag sogar auf unter 90.000 Dollar, auf zwischenzeitlich 87.600. Das ist ein Minus von 20%. Allein in den vergangenen 5 Tagen nochmal ein Minus, oder gab es ein Minus von 9%. Hier sehen wir das auch einmal in der Grafik, ja. Was war los? Einerseits generelle Sorgen am Finanzmarkt darüber, wie die US-Wirtschaft läuft. Ja, zuletzt drückten Äußerungen von Trump zu seiner Wirtschaftspolitik die Stimmung. Der Präsident sagte am Montag, dass die geplanten Strafzölle gegen Mexiko und Kanada voranschreiten würden. In der Folge gaben die Aktien- und Kryptomärkte nach. Und aber noch was anderes, und zwar: Die Kurse der Digitalwährungen werden außerdem durch einen spektakulären Kryptodiebstahl belastet, vermutlich dem größten Krypto-Coup aller Zeiten. Am vergangenen Freitag gelang es Cyberkriminellen, Digitalgeld im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar beim Dienstleister Bybit illegal abzuschöpfen. Dabei wurden die Bybit-Verantwortlichen bei einer Routinetransaktion getäuscht, sodass das Guthaben nicht in einem Wertspeicher von Bybit landete, sondern an eine unbekannte Adresse umgeleitet wurde. Bei dem Hack wurden demnach 401.000 Währungseinheiten Ethereum entwendet. Ja, also, die Bitcoiner sagen natürlich, ja, das ist jetzt quasi ein Angebot, ja, jetzt wieder günstig einzusteigen. Die sind ja von solchen Meldungen nicht klein zu kriegen. Ich würde an der Stelle einfach nochmal einen Verbraucherschutzhinweis dazu geben. Ja, also das ist eine hochspekulative Anlage. Das ist wie Casino und es gibt nichts, was garantiert, dass der Bitcoin in Zukunft nicht auf Null fällt. Es gibt auch nichts, was garantiert, dass der Bitcoin immer steigen wird. Wer einem das erzählt, ja, erzählt schlicht Käse. Darauf sollte man nicht setzen und eben sich als Verbraucher davor schützen. Bleiben wir bei Donald Trump. Der droht mit Autozöllen von 25%. In der Süddeutschen gab es einen Artikel darüber, was das jetzt bedeutet. Interessant ist, dass VW-Chef Blume jetzt schon selber in den Ring steigt und verhandelt. Wir werden mit der neuen Trump-Regierung jetzt kurzfristig schon Kontakt aufnehmen. Wir, das ist das Unternehmen Volkswagen, nicht etwa die deutschen Autobauer, gemeinsam schon gar nicht die europäischen Hersteller. Bei VW ist die Sorge vor Zöllen besonders groß. Allein aus Werken in Mexiko kommen mehr als 40% aller VW-Autos, die in den USA verkauft werden. Mit Blick auf Zölle, mögliche Zölle gegen die EU. Es ist aber auch so, dass deutsche Autobauer insgesamt hart getroffen wären. Sollte Trump die Zölle für Autos aus Europa tatsächlich hochschrauben, träfe dies deutschen Autobauer besonders hart. Sie waren, jetzt kommt die Zahl, 2024 für rund 73% aller Fahrzeugexporte in die USA aus der EU verantwortlich. Besonders stark würden die Zölle Mercedes und BMW treffen. Die Schwaben haben zwar ein Werk in Alabama, in dem sie große SUVs fertigen, margenstarke Limousinen wie die S- oder die E-Klasse kommen jedoch aus Deutschland. Ähnlich ist die Lage bei BMW. Auch die Münchner sind in den USA vor allem mit SUVs vertreten, doch geht es um die großen Limousinen wie den 7er oder den 5er, sieht es wieder anders aus. Diese Modelle führt BMW bislang in die USA ein. Dazu vielleicht nochmal als Reminder, also Donald Trump hat ja tatsächlich im US-Wahlkampf gesagt, die Ansage gemacht, er will, dass deutsche Autobauer zu US-Autobauern werden. Das könnte also Teil seines Ziels sein. Wir werden mal sehen, was die Verhandlungen dann so ergeben und wie die Zölle dann tatsächlich aussehen. Bleiben wir bei den Wirtschaftsmeldungen in Deutschland. Hier jetzt zu Lilium, dem Flugtaxi-Hersteller. Der meldet zum zweiten Mal Insolvenz an. Die Rettung des Elektroflugzeugbauers Lilium ist gescheitert. Das Unternehmen meldet zum zweiten Mal Insolvenz an. Die von einem Investorenkonsortium zugesagten 200 Millionen Euro zur Rettung der Startup-Firma sind eben nicht zusammengekommen. Das teilt das Unternehmen mit. Die Finanzierungsoptionen hätten sich nicht materialisiert, heißt es in der knappen Mitteilung. Lilium war eines der bekanntesten und ehrgeizigsten deutschen Startups und sogar an der US-Tech-Börse Nasdaq gelistet worden. Im Laufe der Jahre stellten Investoren insgesamt 1,5 Milliarden Euro für die Entwicklung eines elektrischen Flugzeugs zur Verfügung. Serienreif war die Maschine jedoch nicht. Im Herbst musste Lilium zum ersten Mal Insolvenz anmelden, weil das Geld für den Aufbau der Produktion fehlte. In letzter Sekunde hatte das Investorenkonsortium Mobile Uplift Corporation dann am 24. Dezember einen Kaufvertrag für das Betriebsvermögen der beiden Lilium-Tochtergesellschaften unterzeichnet und 200 Millionen Euro frisches Geld angekündigt, dass es nach der zweiten Insolvenz jetzt auch eine Rettung geben könnte, ist zwar trotz weiterlaufender Gespräche laut Lilium sehr unwahrscheinlich und deswegen werde der Betrieb nun eingestellt. Als ein Hauptgeldgeber hatte der slowakische Unternehmer Marian Boček zugesagt, doch dessen Beitrag kam nach dem Vernehmen nach nicht. Ja, wir erinnern uns daran, dass die FDP, die sonst ja immer gegen Subventionen war, sich sehr stark gemacht hatte dafür, Lilium zu unterstützen und auch einen eben dafür plädiert hat, dass der Bund dort Geld gibt. Jetzt sehen wir, dass sogar die Privaten davon die Finger lassen. Und das zeigt natürlich auch ein bisschen, also wie die Position der FDP da eine Klientelposition war. Bei anderen Sachen, ja, wie zum Beispiel Intel oder anderen Chip-Investitionen, ist die FDP dann skeptisch und hat dagegen geschossen. Hier beim Thema mobile E-Flugzeuge hat sie sich dann wiederum voll ins Zeug gelegt. Bei anderen Subventionen ist sie ja auch immer noch dafür. Zum Beispiel ist ja im Subventionsbericht beim Thema Steuernachlässe die größte Subvention oder größte Steuernachlass die Ausnahmen und die Privilegien von Betriebsvermögen bei der Erbschaftssteuer. Auch das, ja, will ja die FDP, ja, wollte die FDP nie ändern und immer verteidigen. Auch das ist de facto eine Subvention. Also eine konsequent marktwirtschaftliche Position gegen jegliche Subvention hat auch die FDP da nicht und ehrlicherweise nie gehabt. Sprechen wir nur über das Konsumklima in Deutschland. Die Kauflaune deutscher Verbraucher lässt weiter nach, meldet die neue Konsumklimastudie der Gesellschaft für Konsumforschung GfK. Sie zeigt, dass Verbraucher im Februar zwar eine leicht steigende Konjunktur, aber weniger Einkommen erwarten. Zudem war die Anschaffungsneigung rückläufig. Die Sparneigung nahm zu, Konsumenten kauften also weniger. Für diejenigen, die sich fragen, Moment mal, wie kann das denn sein? Hier sind doch die Reallöhne im Jahr 24 um 3,1% gestiegen. Ja, kam heute vom Statistischen Bundesamt. Denen sei nochmal gesagt, der Teufel liegt etwas im Detail. Denn wenn wir uns die Reallohnentwicklung nochmal genauer anschauen, ja, dann sehen wir hier, dass für das Jahr 24 der Reallohnindex bei 103,2 steht. Der stand aber in der Vergangenheit schon mal höher, im Jahr 2019, nämlich mit 105,5, knapp 2% höher. Das bedeutet, die Reallöhne sind heute noch immer 2% niedriger als 2019. Und wenn man statt aufs Jahr sogar aufs Quartal geht, kann man sich das Ganze nochmal ein bisschen genauer anschauen. Hier im vierten Quartal beispielsweise sind die Reallöhne mit 110,6, ja, auch geringer als 2019 im vierten Quartal. Da standen sie nämlich bei 112,8. Auch das sind ungefähr 2%, die hier also noch immer fehlen. Ja, und wenn die Reallöhne 2% unter dem Vorkrisenniveau sind, dann erklärt sich natürlich auch, warum die Kauflaune der Leute so schlecht ist. Was dazu an Stimmen aus der Wirtschaft noch ganz interessant ist, ist diese Aussage hier von der Wirtschaftsweisen Professor Malmendier. Die wurde in einer dieser Wahlkampfsendungen, ist jetzt schon ein bisschen was her, passt aber hier gut zum Thema, gefragt, ja, wie kann das denn eigentlich sein, dass die deutsche Wirtschaft und der Konsum noch immer so lahmt, obwohl doch die Löhne gestiegen sind und dass die Reallöhne halt noch immer, wie wir jetzt gesehen haben, 2% unter dem Vorkrisenniveau sind. Und da sind solche Sachen, wie dass die Sozialabgaben beispielsweise gestiegen sind, ja noch gar nicht mit eingerechnet. Ja, das ist ja allein Preise und Löhne, also höhere Sozialabgaben zum Beispiel, belasten ja zusätzlich die Kaufkraft. Müsste man also noch einrechnen und dann würde man sehen, oh, die Kaufkraft ist halt jetzt noch geringer als diese 2% insinuieren. Das ist für Professor Malmendier ein Puzzle, wie sie selber sagt. Wir hören mal rein.
Geben oder ein Kommentar von Susi Zai, die schreibt, hohe Steuern, teure Mieten, die Löhne sind lange nicht so gestiegen wie die Inflation und die überhöhten Preise, Lehrermangel und Qualität des Unterrichts. Es gibt mehr als nur Migration als Thema. Migration war auch ja in der Sendung und über Inflation und Lohnsteigerungen haben wir auch in der Sendung gelernt, dass die Löhne schon mehr gestiegen sind als die Preise, wenn auch nur in geringem Umfang. Und sich das trotzdem nicht wirklich niederschlägt im Konsumverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Deshalb ist die Stimmung auch schlecht.
Und es eben nur stimmt für 2024, seit 2019 eben nicht.
Aber was würden Sie sagen zu diesem wirtschaftlichen Aspekt?
Ja, also wie Sie richtig klargestellt haben, sind die Löhne in der Tat hinreichend gestiegen. Sie haben praktisch die Inflation ausgeglichen. Ich möchte schon sagen, dass da Heterogenität gibt, dass da sicherlich bestimmte Bereiche gibt, wo Leute nicht mehr genau auf diesen gleichen Einkommenspfad zurückkehren konnten als vorher. Also das sollte man schon immer berücksichtigen. Es ist allerdings ein wirklich ganz großes Puzzle, eine ganz große Frage, die viele Ökonomen sich stellen. Ja, wenn jetzt doch angeblich alles wieder gut ist mit den Löhnen, die Inflation eingeholt haben, warum sind die Konsumenten dann nicht zuversichtlicher? Warum sind alle Konsumentenvertrauensindizes nach wie vor im Keller? Warum wird nicht mehr ausgegeben? Denn das würde ja wunderbar unsere Wirtschaft wieder ankurbeln. Naja, da muss man sagen, dass wir Deutschen im Allgemeinen uns treu darin bleiben, dass wir eine hohe Sparquote haben und immer lieber mal ein bisschen mehr warten. Ganz im Gegensatz zu den Amerikanern hier, die sehr schnell wieder bereit sind, Gelder auszugeben. Aber man muss auch sagen, dass wir einfach in den letzten Jahren viel durchgemacht haben. Wir hatten Covid-19, wir hatten die Corona-Krise, dann kam der Energiepreisschock. Das macht was mit den Menschen. Davon auszugehen, dass wenn da mehr oder weniger alles wieder im Lot ist, dass wir uns dann ganz genauso verhalten, wie wir uns vorher verhalten haben, ist einfach das falsche Menschenbild. Das haben wir Ökonomen lange gepredigt. Inzwischen wissen wir, dass unsere vergangenen Erfahrungen bei uns bleiben. Und das heißt, wir müssen den Menschen mehr Vertrauen geben, dass es wieder bergauf geht, dass sie auch weniger Unsicherheit haben, dass sie sich keine Sorgen um den nächsten Schock machen müssen. Und das wird eine ganz wichtige Aufgabe der nächsten Regierung sein, da den Menschen Zuvertrauen zu geben. Das können einzelne Signale sein, Investitionen in bestimmte Bereiche. Ich stimme dieser der Zuhörerin zu, dass zum Beispiel Erziehung, Bildung ganz klar dazugehört, dass wir daran glauben, dass in die Zukunft investiert wird. Das heißt, es gibt große Bereiche, in die man reingehen soll und am besten mit einem starken psychologischen Signal, also einer starken Investition. Das würde sicherlich sehr helfen.
Ja, also ich finde, das sagt sehr viel über unsere Ökonomenzunft. Ja, ist ja richtig und schön, dass sie den Menschen nicht mehr als Homo economicus sehen, der vollständig rational entscheidet, aber das hier mit irgendwelchen Kultursachen ja zu überlagern, nein, also es ist ja völlig falsch. Es ist auch kein Puzzle. Die Leute haben 2% weniger Reallohn im Schnitt noch immer. Sie als hochdozierte ist ja schön, dass für sie die Löhne, ich zitiere, hinreichend gestiegen sind. Ja, sie wird sicherlich auch kein Problem haben in Sachen Einkommen. Aber wenn man sie einfach mal auf den Schnitt guckt, wie sich das seit 2019 entwickelt hat, dann sieht man eben, da fehlen diese 2%. Gleichzeitig kommt eben dazu, Sozialabgaben gestiegen. Gleichzeitig kommt dazu, dass ja beispielsweise, und auch das wird häufig jetzt unterschlagen und vergessen, in den Reallohnsteigerungen ja eingerechnet ist, dass es einen einmaligen Inflationsausgleich gab. Der war aber einmalig. Der ist also nächstes Jahr weg. Dann werden also die Nominallohnsteigerungen geringer ausfallen und damit auch die Reallohnzuwächse geringer. Die Leute wissen das, ja. In der Statistik sieht das zwar jetzt so aus, oh, Nominallöhne so viel gestiegen, krass, ja, weil da dieser einmal Inflationsausgleich mit eingerechnet wird, insbesondere bei kleinen Einkommen, ist ja dann auch entsprechend groß, sieht man auch in der Meldung vom Statistischen Bundesamt. Und zwar hier, insbesondere Geringverdienende hatten 24 ein starkes Nominallohnwachstum zu verzeichnen. Betrachtet man die Vollzeitbeschäftigten nach ihrer Verdienstgrößenklasse, hatte das fünfte mit den geringsten Verdiensten mit einem durchschnittlichen Nominallohnwachstum von 7,8% die größten Steigerungen. Dies ist wie bereits im Vorjahr allerdings auf den prozentual stärkeren Effekt der Inflationsausgleichsprämie in dieser Verdienstgrößenklasse zurückzuführen, da die steuerfreie Zahlung meist unabhängig von der Gehaltsstufe als Festbetrag ausgezahlt wurde. Bedeutet, diese 3.000 Euro machen natürlich prozentual einen größeren Zuwachs aus, wenn ich nur 3.000 brutto statt 8.000 brutto verdiene. Die Leute wissen aber, dass das einmalig war und entsprechend kalkulieren sie es auch ein. Dazu kommt, und auch das müsste doch eine Ökonomin mit berücksichtigen können, selbst wenn die Reallöhne jetzt ausgeglichen wären wieder, Klammern, was sie noch immer nicht sind, haben die Leute ja immer noch ein Minus zu verzeichnen. Denn 2021, 2022, 2023 gab es ein Minus. Die haben also ihre Ersparnisse aufbrauchen müssen, anzapfen müssen. Ja? Wenn jetzt die Reallöhne wieder auf dem Niveau von 2019 sind, dann ermöglicht das ja nur wieder den alten Standard. Aber es hilft einem eben noch nicht dabei, dieses Minus, diese aufgebrauchten Ersparnisse wieder aufzufüllen. Dafür bräuchte es jetzt mal lange Zeit ein Plus. Das erklärt auch die hohe Sparquote. Die Leute müssen erstmal wieder, nehmen sie fast, ja, aber eben noch nicht ganz ihre alte Kaufkraft wieder haben, erstmal wieder ihren Notgroschen auffüllen. Und das erklärt die hohe Sparquote, das erklärt die Konsumzurückhaltung. Was hätte man machen müssen? Ein Konjunkturprogramm, was kleine und mittlere Einkommen stärkt. Meinetwegen hätte man die Inflationsausgleichsprämien nochmal verlängert, beispielsweise, ja, oder die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel gesenkt oder die Mehrwertsteuer auf Bahnfahrten gesenkt oder die Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte gestrichen. Was auch immer, gibt es viele Möglichkeiten, treffen dann unterschiedliche Leute, aber irgendwas hätte man in diese Richtung machen müssen, um eben dafür zu sorgen, dass der Konsum wieder läuft. Wie das für die Ökonomen zunft ein Puzzle sein kann, ist wiederum mir ein Puzzle. Das war soweit erstmal die Nachrichtenlage der Woche. Dann habt ihr im letzten Wirtschaftsbriefing noch Fragen gestellt. Die besprechen wir jetzt. Schon mal jetzt vorweg gesagt, wenn ihr Fragen für das nächste Wirtschaftsbriefing habt, dann stellt die gerne unter dieses Video. Da gehe ich dann immer zurück und greife die Fragen mit auf und nehme sie mit in die nächste Sendung. Und der Hinweis, dass das Wirtschaftsbriefing demnächst zweiwöchentlich statt wöchentlich stattfinden wird. Der Grund ist, Fußballerdeutsch, Belastungssteuerung für mich. Aber nun zu euren Fragen. Die passen sehr gut zu dem Thema, was wir gerade eben hatten, und zwar Löhne. Die erste Frage ist, du hast angesprochen, dass die Reallöhne 3% niedriger sind als noch 2019. Das war der Wert aus dem Vorquartal. Seit heute wissen wir, es sind jetzt nur noch 2%. Egal. Meine Frage, was passiert beispielsweise in 100 Jahren mit den Güterpreisen, wenn die Löhne immer weiter steigen? Wird es irgendwann ein Problem sein, wenn dann die Kugel Eis 10 Euro kostet? Nein. Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich kann es in 100 Jahren so sein, wenn wir jedes Jahr 2% Zielinflationsrate haben, dass dann ein Eis 10 Euro kostet. Keine Ahnung, ob jetzt 10 Euro der richtige Wert ist, müsste man jetzt nachrechnen, ja. Also jedes Jahr 2% draufrechnen, gucken, wann man auf 10 Euro kommt oder auf einen höheren Betrag kommt. Aber das absolute Preisniveau ist gar nicht so sehr das Entscheidende, sondern immer das Relative. Also was sind die Kosten und die Preise im Vergleich zu meinem Einkommen? Wir haben ja jetzt ja beispielsweise auch den Fall, dass in den letzten Jahren seit 2020 die Verbraucherpreise um 20% gestiegen sind. Die Inflationsrate ist jetzt wieder knapp bei 2%, aber das bedeutet eben, nur die Preise steigen jetzt wieder 2% von dem höheren Niveau aus. Das Preisniveau gleicht sich nicht wieder den alten Werten an. Trotzdem kann die Kaufkraft ja gleich bleiben, wenn auch die Löhne um 20% gestiegen sind. Wir wissen, das sind sie noch nicht, aber darauf kommt es an. Wenn man jetzt, und darauf spielt so ein bisschen die zweite Frage an, die auch parallel oder von wem anders dazu kam, besser gesagt. Was hat es mit dem Lohnniveau in unterschiedlichen Ländern auf sich? Warum ist das von Land zu Land unterschiedlich? Hängt das mit dem BIP zusammen? Kann ein Land mit monetärer Souveränität das selber steuern? Ja, das ist die Frage, wie kommt eigentlich so ein absolutes Preisniveau zustande? Ja, also warum kostet das die Kugel Eis hier 1,50 oder 2 Euro, 2,50 Euro, je nachdem, wo man ist? Und nicht 10 oder 100 oder 1.000 oder 1 Million Euro. Ja, es gibt ja andere Länder, da sind die Währungseinheiten, auch die Scheine, die Zahlen auf den Scheinen viel, viel größer. Und das hängt maßgeblich damit zusammen, was der Staat, wenn ich es mal so einfach unterbreche, was verlangt der Staat, der die Währung herausgibt, was die Währungsnutzer tun müssen, um eine Währungseinheit zu bekommen. Ganz praktisch formuliert, Wenn der Mindestlohn nicht knapp unter 13 Euro wäre, sondern 130 Euro, ja, dann würde natürlich auch das gesamte Preisniveau viel höher sein. Und darüber, welche Preise der Staat zahlt und was er zum Beispiel an Mindestlohn festsetzt, richten sich natürlich auch alle anderen Preise relativ aus. Dann nach Angebot und Nachfrage, aber erstmal gilt natürlich, dass das absolute Preisniveau davon abhängt, was beispielsweise die Höhe des Mindestlohns ist. Ja, über Steuern hat man dann auch noch Einfluss etc. Welche Preise der Staat selber zahlt an Löhnen beispielsweise auch, wenn er Lehrer beschäftigt, alle im öffentlichen Dienst. Ja, das sind alles Maßnahmen, um das Preisniveau in der Privatwirtschaft dann zu beeinflussen. Also ja, ein Land kann das jetzt nicht festlegen, ja, aber natürlich steuern und beeinflussen. Und daher kommt auch das unterschiedliche Lohnniveau in unterschiedlichen Ländern. Es gibt ja auch noch so, also da kommt auch noch der Wechselkurs hinzu, ja. Also was kann ein Euro in den USA kaufen und was kann ein US-Dollar hier kaufen beispielsweise? Das unterscheidet sich auch maßgeblich von dem, was kann zum Beispiel also eine türkische Lira hier kaufen. So, das hängt alles damit zusammen. Ja, mit der Wirtschaftsleistung an sich eher weniger, denn also selbst wenn das Eis hier jetzt, wenn wir alle Preise mal 10 hätten, ja, also einfach überall eine Null dranhängen, dann würde sich ja relativ nichts verändern und auch an unserer Wirtschaftsleistung sich nichts verändern. Dann, naive Frage, kann man bei den steigenden Wohnraum- und Mietpreisen eigentlich auch von einer Inflation im Sektor Wohnen sprechen? Ja, sehr wohl. Insbesondere bei Mietpreisen muss man allerdings unterscheiden zwischen Bestandsmieten und Angebotsmieten. Wenn man bei die Statis guckt, im Statistischen Bundesamt, ja, im Warenkorb, wie Miete da sich entwickelt hat, sieht man 1, noch was Prozent. Also da würde man gar nicht sehen, wie dramatisch beispielsweise die Lage in Berlin ist, weil da vor allem die Bestandsmieten eben reinzählen. Die haben sich seit 2010, ich glaube, der Wert war im letzten Gutachten der Wirtschaftsweisen plus 20% haben die zugelegt, die Angebotsmieten aber plus 60%. Das heißt, Angebotsmieten, ja, wenn neue Mietverträge also angeboten werden, die sind das Problem. Da ist die Musik drin, da sind die Preissteigerungen drin, insbesondere in den Metropolen Frankfurt, München, Berlin, Düsseldorf etc., Köln, und weniger in den Bestandsmieten. Und dann noch letzte Frage. Ich habe eine kurze Verständnisfrage zum Verkauf von Telekom und DHL-Anteilen. Die 50 Milliarden Euro, die damit erlöst würden, wenn der Bund seine Beteiligung an Telekom und DHL komplett verkauft, werden unter der Schuldenbremse so ausgeklammert, dass sie nicht 1:1 reinvestiert werden können, sondern nur zur Reduzierung des Schuldenbergs Deutschlands genutzt werden dürfen. Ja, also es ist so. Das gilt als finanzielle Transaktion und wird von der Schuldenbremse ausgeklammert. Natürlich hat der Bund, wenn er das verkauft, 50 Milliarden Euro mehr Einnahmen, 50 Milliarden mehr auf dem Konto. Das heißt, um Ausgaben zu tätigen, muss er 50 Milliarden Euro weniger an neuen Staatsanleihen ausgeben, wenn er denn Geld investieren möchte und die Steuereinnahmen dafür nicht reichen. Und damit kann er den Schuldenstand reduzieren. Ja, sowohl absolut in Euro und Cent, weil es weniger ausstehende Staatsanleihen gibt, als auch relativ zur Wirtschaftsleistung. Aber das ist eigentlich nicht besonders relevant für Deutschland, denn der Schuldenstand ist mit knapp über 60% ohnehin gering, erst recht im Vergleich zu anderen Industriestaaten. Und auch absolut ist der Schuldenstand kein Problem. Alle anderen G7-Staaten sind beispielsweise, ja, haben weit über 100% Staatsverschuldung. Also das sollte man nicht als Ziel nehmen. Die EU-Regeln besagen ja, ideal ist ein Schuldenstand von unter 60%. Das Ideal würde ich mal in Frage stellen, schon mal auf jeden Fall. Und die werden ja auch nicht von allen eingehalten. Insofern ist eher die Tatsache relevant, wenn man das verkauft, kann man unter der Schuldenbremse damit mehr ausgeben? Und da ist die Antwort nein. Ja. Gleichzeitig würde aber auch unter der Schuldenbremse nicht angerechnet, wenn der Bund neue 50 Milliarden in Telekom und DHL-Anteile investieren würde. Also wenn er da wieder seine Anteile verdoppeln wollte, ja, würde es auch 50 Milliarden kosten. Es wären 50 Milliarden an Ausgaben, die würden den Schuldenstand absolut und relativ erhöhen, aber nicht unter der Schuldenbremse angerechnet. Ja. Das beantwortet es, glaube ich, ganz gut. warum hat man das gemacht oder wo kommt das her? Vielleicht auch nochmal wichtig. Man kann, wie ich es tue, viel an der Schuldenbremse kritisieren. Zumindest hat man sich damals aber Gedanken darum gemacht, dass es keinen Privatisierungsdruck geben soll. Also, dass, wenn Geld fehlt, dann Tafel Silber und Tafel Gold vom Staat verscherbelt wird und wichtige, strategisch wichtige Anteile. Und deshalb hat man dann damals gesagt, wir nehmen Staatskäufe und Staatsverkäufe oder Staatsbeteiligungen und Verkäufe von Beteiligungen von der Schuldenbremse aus, weil das finanzielle Transaktionen sind. Das war so ein bisschen der Hintergrund. Und das ist sehr sinnvoll, kommt in der Debatte aber häufig zu kurz. Ja, damit seid ihr gebrieft für diese Woche. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, dann wieder montags in alter Frische, wie ihr das kennt. Wenn euch das Briefing gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr Jung und Naiv abonniert, die Glocke vielleicht sogar aktiviert, um neue Briefings, neue Interviews, neue Pressekonferenzen nicht zu verpassen. Wenn ihr Jung und Naiv unterstützen wollt, seht ihr jetzt nochmal eingeblendet oder sonst auch unten in der Videobeschreibung, wie das funktioniert. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt, in Klammern, wenn ihr das denn wollt. Es gibt natürlich auch Spenden unter 20 Euro möglich. Auch dafür sind wir dankbar, denn das Ganze funktioniert nur dank euch. Wer im Januar Jung und Naiv mit mehr als 20 Euro unterstützt hat und sich dadurch im Abspann verewigen konnte, seht ihr jetzt. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.